Ihr Lieben, ihr seid sehr mutig, wieder reinzukommen, noch weiter zu hören. Ja, kein Problem. Ich schaue immer unten, zu sehen, ob es gibt ein Pudle. Auf was ich sage, schon ausfällt raus und es sammelt sich unten. Aber es ist noch trocken. Ja. Nur ein paar leere Stühle. Okay, wir fangen an, so dass ich es nicht vergesse, weil sonst vergesse ich. Wir haben schon wieder, sage ich, diese Prospekte. Nehmt euch diese Prospekte draußen und gibt es auch. Wir haben nur noch morgen zwei Versammlungen. Und also nehmt euch Prospekte und ihr könnt noch weitergeben an andere, von allen Dingen, andere auch. Gibt es, wir brauchen nur noch ein paar für morgen. So. Wir wollen die nicht nach Hause tragen. Wir können zurücklassen, der Tobias ein paar für morgen und alles andere, was auf den Tisch liegt, könnt ihr nehmen. So. Ich wollte noch eine Sache sagen über den 6. Tempel und dann gehe ich weiter mit der 8. Tempel, mit der Laubhütte und so weiter. Aber am 6. Tempel habe ich vergessen, euch zu erzählen, dass nach 4. Buch Mose Kapitel 19 gehörte zu diesem Tempel eine rote Kuh, was musste sein, ganz vollkommen, keine weiße Haar, kein schwarze Haar. Also das gab es nicht, aber ein Christ in Texas hatte sich vorgenommen, solche Kühe zu züchten, sagt man. Und er hat daran gearbeitet, ich weiß nicht genau wie viele Jahre, aber er hat es geschafft und man hat nach Israel gebracht 4 oder 5 solche Kühe. Mit Lupen haben die Orthodoxen ihnen geprüft, mit Lupen, nicht ein Haar, schwarz oder weiß. Und sie mussten auch sie mussten perfekt sein. Aber das ist noch ein Stein, was passt zu diesem 6. Tempel. Und die Vorbereitungen laufen schon jahrelang von einer Gruppe von solchen Leute, haben diese Vision. Und sie haben vorbereitet Kleidung und wie man soll wieder schlachten und machen und tun. Und sie üben und sie vorbereiten alles. Und das hat noch gefehlt, diese rote Kuh. Also das ist jetzt auch da. Das ist noch so ein Puzzlestück, was kam rein in dieses große Bild. Und wenn ich höre so etwas, weiß ich hier noch ein kleine Hinweise, es geht weiter, noch eine Vorbereitung. Und so viele, viele, wenn man kennt Gottes Wort, und man hört in den Nachrichten verschiedene Dinge. Das ist immer so noch ein Gling, 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 Gling. Noch ein Zeichen. Endzeit, bereit dich. Heb auf deinen Kopf. Jesus kommt bald. Was machst du mit deinem Leben? Wie benutzt du deine Zeit? Was noch will Gott wirken in dir? Was will er wirken durch dir? Bist du hingegeben? Wolltest du seinen Plan erfüllen für dein Leben? Zeit ist knapp, ihr Lieben. Also, das wollte ich noch zusagen. Aber jetzt weiter die Laubhüttenfest. Was ist ein Bild von der tausendjährigen Königreich? Zu dieser Zeit wird der 7. Tempel stehen. 7. Tempel, ja. Ihr Lieben, warum eine Hütte als ein Zeichen von der tausendjähriges Reich. Warum? Wenn man denkt an eine Hütte, hört sich das an so ganz einfach, zu wohnen in einer Hütte, nicht wahr? Ganz einfach. Ist es Reichtum oder Armut? Was für Richtung geht es?
Vergänglichkeit.
Was?
Vergänglichkeit.
Vergänglich, aber auch nicht reich. Das ist keine... Ja, Schloss.
Aber die Stiftshütte ist auch Hütte.
Ja, ist auch Hütte, aber ja, jetzt reden wir von den Laubhütten, von dieser Hütte. Ihr Lieben, hier denkt nach. Lass mal ein bisschen tiefer reingehen, dann bekommen wir ein richtiges Bild von dieser Hütte. Okay, Gott sagt im dritten Buch Mose Kapitel 23, zum Ende von diesem Kapitel, ihr soll in Erinnerung halten, eure Generationen sollen in Erinnerung halten, dass ich habe eure Väter, euch als Volk in Hütten wohnen lassen, sozusagen. Okay, in Hütten. Okay. Wie groß war das Volk? Was wissen wir, wie groß war das Volk? Wie viele Leute waren in das Volk?
2 Millionen.
Okay, warum 2 Millionen? Auf was ist es aufgebaut?
600.000.
Etwas über 600.000 erwachsene Männer von 20 und höher. Wenn es gibt 600.000 erwachsene Männer, wie viele erwachsene Frauen sollte das geben? Du bist mit ihm verheiratet? Wir beten für dich. Nein. Spaß. Ja. Also es gibt ungefähr, lass mal sagen, dieselbe Zahl, Männer, Frauen, 1,2 Millionen. Und dann kommen dazu die Kinder. Jetzt, das waren keine Europäer. Vater, Mutter und eine Katze und ein Kind oder ein halbes Kind. Das waren jüdische Familien. Sie wollten viele Kinder haben. Also, das gab mehr als ein Kind pro Erwachsenen. Aber wenn du nimmst nur ein Kind pro Erwachsenen, kommst du 2,4 Millionen. Aber 3 Millionen ist sehr konservativ. 3 Millionen Leute. Okay. Jetzt brauchen wir Hütten für 3 Millionen Leute. Von was ist die Hütte gemacht? Von was ist es bedeckt? Palmen, Zweigen, Bäume, Zweige. Tatsächlich Palmen, aber zur Zeit von Ezra und Nehemia, wo sie wurden gesagt, geh auf den Berg und bring euch verschiedene Zweige von verschiedenen Bäumen. Muss nicht unbedingt Palme sein. Aber ja, Palme ist Nummer eins. Also, wo sind die Kinder Israel gewandert? War das in einem Dschungel? Nein, wo war das?
In der
Wüste, Sinai-Wüste. Ich habe ein Palmbaum zu Hause, das ist genügend für eine Hütte. Jedes Jahr schneiden wir ab die Zweige, genügend für eine Hütte. Also nicht für die ganze Familie da ganze Woche leben, aber so eine Hütte. 3 Millionen Leute in einer Wüste, Hütte. Palmbäume? Steht geschrieben, kurz nachdem sie ging raus, zweite Buch Moses, kamen sie zu einem Platz, was war genannt Elim. Schlag mal auf zweite Buch Moses. Das ist in Kapitel 15 und Vers 27. Letzter Vers.
Dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort im Wasser.
70 Palmbäume. Aber 70 Palmbäume für 3 Millionen Leute? Ihr Lieben, hier ist ein Wunder passiert. So wie Jesus hat genommen die 5 Brötlein und die 3 Fische und hat tausende Leute zu essen gegeben. So ist hier ein verborgen ein Wunder. Ich kann mir vorstellen, sie kamen dahin, kurz nachdem sie kamen raus aus Ägypten. Und dieser Vater, sein Name, lass mal sagen, war Israel. Und sagt sein Sohn, Juda, hier sind Bäume. Geh rauf, schneide Zweige runter und wir bauen uns eine Hütte. Und Juda hat seinen Bruder Moshe genommen und Chaim und sie sind raufgegangen, haben gehackt, runtergemacht. Genügend Zweige für die erste Familie und sie bauten sich eine Hütte und der Nachbar schaut und sagt, was macht ihr? Oh, Sarah, das ist eine gute Idee, was unser Nachbar macht. Hey, mein Sohn, geh rauf, bringt auch. Und so fing sie an, 70 Bäume und der ganze Tag und Nacht gehen sie rauf und sind am Schneiden runter und nach ein paar Zeit, der ganze Volk ist in Hütten und die Bäume sind noch immer grün. Gott hat Wasser aus den Felsen rausgebracht. Gott hat Brot vom Himmel gebracht, Manna. Gott hat die Kleidung bewahrt 40 Jahre. Gott hat die Schuhe bewahrt 40 Jahre. Ist es nicht wunderbar? Wollt ihr nicht gehen 40 Jahre mit dieselben Schuhe, ihr Frauen? Das ist wirklich wunderbar. Selbe Kleidung, 40 Jahre. Also wirklich, ein Wunder nach ein Wunder. Und noch ein Wunder ist, Gott will, wir sollen in Erinnerung halten, ich habe euch in Hütten. Ich habe euch besorgt. Ich liebe euch. Ich habe euch etwas, wie sagt man, privat besorgt, dass ihr habt als Familie etwas privat. Schatten, Schutz von der Sonne, von der Hitze. Ich war 3,5 Jahre in der Sinai-Wüste. Sobald du kamst in einen Schatten, bald hast du bemerkt, wie es anders ist. Und dazu war nicht nur die Hütte, sondern war auch die Wolke. Wisst ihr, die Wolke steht geschrieben in Psalm 105 und Vers 39. Da redet, ist auch die Rede von die Rauskampf von Ägypten. Aber in Vers 39 steht Folgendes geschrieben. Lest auch 38.
Wo war Ägypten bei ihrem Auszug, denn ihr Schrecken war auf sie gefallen. Er breitete eine Wolke aus zur Decke, ein Feuer, die Nacht zu erleuchten.
Er breitete eine Wolke als Decke. Das war eine doppelte Bedeckung für das Volk. Erst die Wolke, das hat Schatten auf das ganze Volk. Das war nicht nur eine Pillar, wie sagt man, eine Säule. Das war auch eine Bedeckung. Und noch eine Familienbedeckung. Zwei Bedeckungen. Ihr Lieben, diese zwei Bedeckungen finden sich in dem Neuen Testament. Wo findet man die beiden in dem Neuen Testament? Hat jemand eine Idee? Als Jesus ging auf den Berg, wo er hat sich offenbart, ging mit den drei Jungen. Und was hat Petrus gesagt? Herr, lass mal bauen drei Hütten, eins für dich, Moses und Elia. Und sobald er das gesagt hat, was ist über ihnen gekommen? Die Wolke. Die Hütte und die Wolke im Neuen Testament. Und dieses Konzept von Hütte und Wolke befindet sich auch wieder in dem Millennium. In dem Millennium. Wo finden wir das? Jesaja, Kapitel 4. Lass mal das aufschlagen. Diese ganze kurze Kapitel hat nur 6 Verse. Hat alles zu tun mit, wie es wird aussehen nach Gog und Magog, nach Armageddon zum Ende. Was noch übrig geblieben ist, ist auch interessant, mal das zu lesen. Aber erst lesen wir über die Hütte. Vers 5 und 6.
Dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges Zion und über seiner Versammlung eine Wolke schaffen, bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolken und Regen.
Ulala, das ist nicht gut übersetzt. Vers 6 steht geschrieben, Vesuka, die hier, Suka ist eine Hütte. Nicht eine Bedeckung, was habt ihr da gelesen?
Laubdach.
Laubdach, ja, es ist keine Laubdach, das ist eine Hütte. Das ist der Originale, hier, Hebräisch. Vesuka, die hier. Und wir haben auch gelesen in Vers 5, eine Wolke. Gott wird ausbreiten, eine Wolke über das Ganze. Und das ist wieder eine Wolke mit Feuer, sozusagen mit Licht bei Nacht. Weil alles, was Gott ehrt, Alkohol, Kavod, Chupa, alles, was hat, Kavod habe ich schon erklärt, Kavod ist Gewicht. Habe ich erklärt heute Morgen? Alles, was hat Gewicht vor Gott, was Gott ehrt, bedeckt er. Schützt er. Er wird ausbreiten, eine Bedeckung über diese Jerusalem, die tausendjährige Jerusalem. Und es wird sein eine Wolke und es wird sein so wie eine Hütte. Es wird funktionieren als eine Hütte. Nicht, dass er wird wieder eine Hütte von Zweige da aufbauen. Aber der Konzept von Wolke und Hütte kommt raus, als sie kam raus aus Ägypten. Es findet sich auf dem Berg, von, wo Jesus hat sich offenbart. Es ist wieder ein Bild von der Zukunft. Und wieder hier lesen wir das. Ihr seht hier. Und so, wenn man denkt jetzt, dass diese Hütte ist nicht ein Armut, einfaches Bedeckung, sondern das ist ein Bild von Gottes Liebe, Gottes Versorgung, Gottes Schutz, Gottes Bedeckung, Gottes, was er ehrt, was er liebt, bekommen wir ein ganz anderes Blick. Und dann verstehen wir, warum Jeschua sein Königreich wird bezeichnet, vergleicht auf eine Hütte. Weil es wird sich ausbreiten auf die ganze Welt. Das wird sein eine Zeit von Frieden, von Gerechtigkeit, wo der Wissenschaft, der Wissen von Gottes Wort wird erfüllen die Erde, so wie Wasser erfüllen das Meer. Wenn man wird fahren auf der Autobahn, wird man nicht sehen verschiedene Reklamen von ich weiß was, sondern Verse, Gottes Wort wird überall sein. Nicht esoterische Dinge, nicht Homosexualität, nicht wieder Mordfall an den Nachrichten, nicht diese ganze Mist, was man kann schon nicht mehr zuhören. Lobpreis. Die Hütte, Laubhüttenfest, ist ein Bild, ein Schatten von Gottes Königreich. Das ist der siebte Tempel zur Zeit von der, das heißt siebte Tempel zur Zeit von der siebten Millennium, 1000 Jahre. Zu dieser Zeit wird der siebte Fest sich erfüllen. 777. Und dann der achte Tempel, das ist in Offenbarung, der 21. Kapitel, da steht geschrieben, in himmlische Jerusalem, Johannes hat keinen Tempel da gesehen, weil Gott ist der Tempel davon. Und das ist Ewigkeit. Das ist das achte Tempel, ist Gott selber. Und das ist in Ewigkeit. Die Zeit, wie wir kennen es heute, wird nicht mehr da, wird nicht mehr sein. Jede Woche hat nur 7 Tage, es gibt keinen 8. Tag. Ja, in Deutschland gibt es keinen 8. Tag, auch in Israel. Nur 7 Tage, jede Woche. 7 Tage, so. 8 ist ein Bild von Ewigkeit. Auch in Mathematik 8, also ein legendes 8, Unende. Ewigkeit.
Die 8 auf die Seite.
Ah ja, ein liegende 8, das ist ein Bild von Ewigkeit. Und der 8. Fest ist der Großversammlungsfest. Das ist alles, was darüber geschrieben ist, im 3. Buch Mose, Kapitel 23. Das ist der 8. Tag von der großen Versammlung. Und das ist ein Schatten von was wir lesen in Hebräerbrief, Kapitel 12. Hebräerbrief Kapitel 12. Und da in Hebräerbrief Kapitel 12 ist ein Gleichnis zwischen Sinaiberg und himmlische Zionberg. Und da steht geschrieben, wir sind nicht gekommen zu Sinaiberg mit dem Feuer und, sondern zu der himmlische Jerusalem. Das ist unser Ziel. Dahin gehen wir, ihr Lieben. Lass uns das mal schnell aufschlagen. Hebräerbrief Kapitel 12. Von Vers 22, lass mal das lesen, bis 25 in Anfang, erst bis 25, dann werden wir noch arbeiten.
Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass er den nicht abweist, der da redet.
Okay, das ist der Mitte von Vers 25, oder?
Mhm.
Okay. Also in Vers 23 steht geschrieben auf Hebräisch, das ist die Übersetzung von der Griechisch, aber das ist alttestamentische Übersetzung. Atzeret, die Großversammlung, die Milliarden von Engeln und alle Leute, was werden sich befinden im Himmel. Okay, und Jesus und die vier Biester und die 24 Ältesten und alles, was da oben ist. Ich kann mir es immer vorstellen, so wie ein großer Okeanus von Menschen, von Köpfen, von Engeln und Heiligen und wow. Riesig, riesig, riesig groß. Das wird genannt Atzeret hier. Also das Fest, der achte Fest wird genannt Shmini Atzeret. Am achten Tag, es gibt keinen achten Tag auf Erde, das ist schon ein Schatten von Ewigkeit, am achten Tag eine große Versammlung. Und das Wort für diese Versammlung kommt von das Wort Azor. Azor ist Stopp. Wo alles wird aufgehalten, es gibt keine Zeit mehr, wir gehen nicht zu arbeiten, wir gehen nicht zu unserem Termin bei der Doktor oder ich weiß was, Enkelkinder zu besuchen, alles ist aufgehalten. Wir kommen zusammen für dieses große Fest. Wenn es ist, heutzutage, wenn es eine Demonstration gibt in Israel oder irgendwo von Hunderte, Tausende, das wird genannt Atzeret. Das ist das größte Wort für eine große Versammlung, eine Volkversammlung. Und das ist das Wort, was wird hier verwendet. Das ist die Erfüllung. Was wir hier gelesen haben in Hebräerbrief Kapitel 12, ist die Erfüllung von dieses achte Fest. Wenn wir in Ewigkeit sind, im Himmel. Das ist, was dieses Fest symbolisiert. Es ist ein Schatten von dieser Realität im Himmel. Versteht ihr das? Acht Feste, acht Tempel. Ich habe nicht gefunden einen Zusammenhang zwischen die 1000 Jahre und der erste, zweite, dritte Tempel. Das korreliert, das geht zusammen mit dem vierten Tempel. Vierter Tempel, vierter Fest. Ich habe kein Licht. Alles, was ich erzähle euch hier über diese Tempel zum Beispiel oder die acht Feste, ich habe es nicht in ein Buch gelesen. Ich habe es in diesem Buch gelesen. Ich habe nie gehört von einem acht Tempel. Aber ihr seht, es gibt acht Tempel. Ich habe nie gesehen diese Verbindung zwischen dem Millennium, bis es wurde offenbart. Ich habe nicht gesehen, dass es überhaupt wird gelernt, acht Feste. Also der erste ist der Samstag da und dann sieben jährliche Feste. Sonst tut man immer zusammenbringen Pessach und ungesäuertes Brot und Sukkot, also Labhüttenfest mit dem achten Tag bringt man zusammen, weil die sind eins nebeneinander, eins nach dem anderen. Und man tut ihnen Unterschiede. Aber das ist alles hat seine Bedeutung, ihr Lieben. Was ich möchte damit sagen, dass wenn Gott sagt, trachtet Tag und Nacht über sein Wort, weil es unendlich tief geht. Und nur er kann es offenbaren. Und wir leben jetzt in die Endzeiten, wo Dinge, was waren verborgen vor Daniel, und er wurde gesagt, in die Endzeiten wird es sich öffnen. Und wir sind jetzt in die Endzeiten, wo wir brauchen, wissen diese Dinge, weil bald kommt es. Bald kommt der Ausflug von den Leuten von Jerusalem nach Osten. Ich war in Jordanien, da war eine Konferenz von Pastoren, arabische Pastoren, von der ganzen arabischen Welt und natürlich auch jordanische Pastoren. Und das war auf die Berge von Petra, also Moab, Edom, oben auf die Berge. Und wir waren in dieser Konferenz und da war auch ein Zimmer mit Gebet, wo Leute waren 24 Stunden am Beten. Und dann hat man mir gesagt, ich soll predigen. Ich habe ja bekommen, eine Stunde zu predigen. Und Gott hat mir auf den Herzen gelegt, dieses Thema von der Weglaufen von Jerusalem und wo wir laufen in Jordanien rein und so weiter. Und das hat ihnen so tief besprochen, jahrelang. Sie haben es übersetzt auf Arabisch und jahrelang. Immer wieder, wenn wir treffen uns, bringen sie wieder hoch dieses Thema. Und er hat, als Das war im Laufen, ja. Später kam nicht, als ich zum Ende von dieser Versammlung war, da eine Pastor hat gesagt, heute Morgen war ich in diesem Gebetraum und ich habe eine Vision gehabt und ich habe gesehen Flugzeuge, Militärflugzeuge, die sind am Fliegen, sie kommen in diese Region und als wenn sie schlagen gegen eine Glaswand und sie fallen ab. Kommen, fliegen und fallen ab. Ich hat gesagt, ich verstehe nicht, es gibt ja keinen Flughafen. Heute gibt es schon einen israelischen Flughafen da unten, aber es gibt ja überhaupt keinen Flughafen. Was bedeutet das? Und sagte, jetzt verstehe ich. Weil zwischen anderen Dingen habe ich auch da, das steht geschrieben, Offenbarung, wie der Teufel Antichrist, Antichrist schickt eine so wie Wasser, ein Flut von Wasser gegen die Frau, was ist, wurde genommen in die Wüste. Und der Erde öffnet sich und man nimmt dieses weg. Und ich habe ihnen erklärt, dass das Antichrist wird versuchen, schicken, Militär, weil er wird doch in Israel sein, er wird in Armageddon sein, das ist der Israel-Tal. Entschuldigung schon wieder. Er ist so brav, er sagt nichts. Der Israel-Tal, ja? Kennt ihr Israel? Ja? Es ist riesig. Napoleon war da und hat gesagt, das ist das idealste Schlachtfeld, sagt man. Gut, auf jeden Fall, da können 100 Millionen Soldaten da reinpassen. Das ist ein Riesental. Und er wird schicken durch das Jordantal und weiter südlich, nach dem Todesmeer, Armee. Das ist der Platz von großen Erdbeben. Das ist diese zwei Platten. Und die werden sich öffnen und die werden da alle weg. Also er wird versuchen, das anzugreifen. Und Gott wird supernaturell schützen. Er wird auch besorgen. 3,5 Jahre werden die da zu essen und zu trinken irgendwie haben. Aber interessanterweise, die moabitische Pastoren haben gesagt, wow, wir werden euch, in Isaiah Kapitel, was war das da, 14 oder 15, wo diese Raute wird gegeben, wo sie werden laufen. Sie haben gesagt, wir bauen da auf diesem Weg, haben wir schon einen Plan, da zu bauen, so ein Dorf, so wie der Dorf von Ruth, der Moabiter. Wir machen es nach, aber sie haben gesagt, wir werden euch nicht verleugnen, wir werden euch nicht verraten. Weil da steht geschrieben, als meine, Gott redet, als meine Flüchtlinge laufen durch dieses Moab, tut ihnen nicht verraten. Und die Pastoren haben gesagt, wir werden mit euch stehen, wir werden euch nicht verraten. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich rede davon, auch jetzt. Und das hat ihnen zum Tiefsten bewegt. Ja, aber was ich will damit sagen, wieder, wir sind, nur wenn Gott schenkt Offenbarung, sonst wissen wir das nicht. Also das war das 8. Fest. Es gibt noch verschiedene Dinge, was ich habe besprungen, so irgendwie. Vielleicht gehen wir noch schnell zurück auf Isaiah Kapitel 4. Ich erzähle euch noch etwas. Oder möchtet ihr sehen, diese Route, wo sie weglaufen? Was ist euch mehr interessant? Beides. Ich habe gesagt, das oder der andere. Das ist Isaiah Kapitel 16. Das ist ein schwieriger Text, weil es ist ganz anders übersetzt. Also, okay, wir schauen erst die Route. Okay, Isaiah Kapitel 16. Und dann werden wir noch zurückgehen auf Kapitel 4. Isaiah, ich schaffe es nicht, Mann. Ich schaffe es. Ich sage es dutzendmal, sage ich immer Isaiah.
Isaiah 16.
Ja, also lese von Vers 1 bis 4.
Sendet einen Widder des Landesherrn von Sela in der Wüste zum Berg der Prophezeiungen. Und es geschieht, wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Arnon. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Am hellen Tag mache deinen Schatten der Nacht gleich. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling verrate nicht. Lass die Vertriebenen Moabs sich bei dir als Fremde aufhalten. Sei ihnen ein Versteck vor dem Verwüster. Wenn der Unterdrücker nicht mehr da ist, die Verwüstung aufgehört hat, die Zertreter aus dem Lande verschwunden sind, dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm, im Zelt Davids, wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit erfahren ist.
Okay. Das war auch Vers 5. Okay. Ihr Lieben, als ich zu... Ich lese immer regelmäßig die Bibel, okay? Und als ich kam zu diesem Text, vor vielen Jahren, das war so wie Chinesisch für mich. Also Chinesisch, das heißt, du verstehst hier ein Wort, nein, aber du verstehst nicht den Zusammenhang. Und ich konnte diesen Text nicht weglassen. Etwas, es hat mir keine Ruhe gegeben, ich konnte ihn nicht weglassen. Ich habe es dutzende Mal wieder gelesen. Und dann der Herr fing es an zu öffnen. Jetzt, die Sache ist sehr wichtig. Die Übersetzer haben ein paar Fehler hier gemacht. Ich beschuldige sie nicht. Ich werde es euch jetzt bald erklären. Aber Nummer eins, eine Möglichkeit für Fehler ist, du weißt nicht, wo du ein Punkt kommt, wo ein Satz kommt zum Ende. Ich kann sagen, 10 Gebote sollst nicht mördern. Oder Lo Tirzach auf Hebräisch. Lo ist nicht, Tirzach, Mord. Nicht Mord. Morde nicht. Aber ich kann auch sagen, nein, Punkt, Morde. Dieselbe zwei Wörter, anders vorgelesen und das bedeutet gerade das Gegenteil. Nein, Morde. Versteht ihr? Das ist ein ganz einfaches, ja. Muss man wissen, was sagt Gott? Gott sagt, wir sollen morden? Gott sagt, wir sollen lügen? Nein, Gott sagt, nein, lüg nicht, morde nicht. Ja, okay. Das ist eins. Dann ist noch ein zweites Problem hier. Die biblische Sprache. In der biblischen Sprache, die Dörfer von einer Stadt werden genannt die Töchter von der Stadt. Töchter. Eine Stadt und ihre Töchter. Eine Stadt und ihre Töchter. Das ist alles ringsherum der Stadt. Die Dörfer und die Felder. Das ist eine Stadt und ihre Töchter. Hier werden wir mal sehen, er redet von den Töchtern von Moab und er redet nicht von Frauen. Er redet von dem Seitengebiet. Er redet von einer Geografie, nicht von Frauen. Aber das haben sie nicht verstanden. Jetzt lesen wir das wieder, dieser kleine Text. Und es fängt an auch, Gottes prophetisches Wort ist nie gegeben in chronologischer Ordnung. Das macht es auch schwierig. Und manchmal in einem Satz hast du eine Pause von 2000 Jahren. Daniel, Kapitel 9, der Ende von der Kapitel da. Ein letzter, er redet von 70 Wochen. 79 Wochen haben sich in der Vergangenheit erfüllt. Die letzte Woche hat zu tun mit Antichrist, 2000 Jahre entfernt. Wenn du liest es, weißt du es nicht. Nur Gott kann es offenbaren. Manchmal nur zurückschauend siehst du, das ist, was Gott hat gemeint. Okay. Also alle diese Dinge und noch mehr bringen Problematik, um das zu verstehen. Jetzt, schaut hier. Er fängt an mit dem Ende. Er redet von ein fettes Lamm. Man soll es schicken zu der Regierer von dem Land. Shilchukar Moshel Eretz. Moshel Eretz ist der Regierer. Das ist, ich sage euch schon zum Ende, das ist Yeshua. Das ist in Vers 5, da steht auch geschrieben von der Thron, was wird aufgebaut. In der Zelt von David, das ist Yeshua, okay? Der Königreich, der tausend Königesreich. Okay. Lammen, Yeshua ist genannt ein Hirte. Was sind dann wir? Schafen. Ein fettes Schafen, ein gutes Schafen, das sind wir. Die Leute, die werden weglaufen von Jerusalem, das werden sein gläubige Leute. Sein Volk. Fettes Lamm. Er fängt an mit dem Ende. Bald werden wir zurückgehen in die Chronologie. Schickt, er sagt Moab, schickt von Selamitbara, die Felsen von der Wüste. Petra, ist es bekannt, habt ihr schon gehört von Petra? Petra ist, Petrus ist ein Felsen. Petra war ein Stadt von den Nabatien in Edom. Ein Platz. Schickt von da diese fettes Lamm zu der Regierer von das Land, das ist Yeshua, nach Berg von der Tochter von Zion. Jerusalem, Yeshua wird regieren von Jerusalem. Schickt diese zurück. Warum? Weil sie sind auch von da weggelaufen. Vers 2. Sie sind vergleicht zu einem Vogel, was wandert, was wurde raus von seinem Nest. Seht ihr das? Vers 2. Und jetzt die Töchter von Moab und die Gänge von Arnon. Arnon, ihr Lieben, wenn ihr schaut auf mich einen Moment, Jordantal, Todesmeer, dann geht es weiter nach Eilat. Ja, dieses lange entlang Israel. Hier ist Jerusalem und so. Okay, dieses große Tal. Wenn man geht von Jerusalem runter, weil Jerusalem ist hoch, und dann geht man runter diese mehr als 400 Meter, man geht runter, viel, viel mehr, man geht runter nach Richtung Jericho, kommt man zu der nördlichen Seite von dem Todesmeer. Wenn der Antichrist kommt von Westen, die Menschen von halb die Stadt von Jerusalem wird weglaufen. Das sind Leute, was werden diese Botschaft hören und wahrnehmen. Sie werden weglaufen. Wohin kann man hinlaufen? Jordan wird nicht fallen und in die Hände von Antichrist. Das ist in Daniel Kapitel 11 steht geschrieben, Ammon, Moab, Edom wird nicht fallen in die Hände von Antichrist. Er wird nicht da. So weit wird es nicht gehen. Also sie sind, dieses Gebiet ist noch befreit. Er kommt von Westen. Wir laufen nach Osten. Wir gehen rüber den Jordantal. Und dann fängt man an, Süden zu laufen, entlang des Todesmeer, aber auf die Ostseite. Und da kommt man an ein Arnon. Arnon ist ein Fluss, trockenes Fluss zur Sommerzeit, was fließt von den Bergen oben von Moab runter zu dem Todesmeer. Und sie mussten das kreuzen, quergehen, übergehen. Und wahrscheinlich, ich war nicht da, das sind wahrscheinlich nur bestimmte Plätze, wo man kann es übergehen. Weil er redet hier von Ma'abarot le'Arnon, das sind die Durchgänge von Arnon, wo man kann durchgehen. Jetzt, die Töchter von Moab ist dieses Ruhrgebiet, diese Seitengebiet, das sind die Töchter. Bnot Moab, das ist diese Seitengebiete, die Kreuzungen von Arnon. Und jetzt redet er in Vers 3 und sagt, bring Schatten, bring so wie Nacht, tu deine Schatten in der Mitte von dem Tag, tu verstecken die Nidachim. Nidachim, die, was sind rausgeworfen. Sie sind weggelaufen, aber weil der Feind ist gekommen, sie mussten weg. Und tu nicht, alte Galin und Nodet, alte Galin, tu nicht verraten oder to expose, hinstellen die am Wandern sind. Tu sie verborgen, tu sie verstecken, tu sie nicht verraten, lass sie durch. Und dann sagt der Vers 4, sollen meine ausgeschmissene Leute in dir wohnen, Yaguru Bach Nidachai, Yaguru Bach, das ist, sie wollen wohnen bei dir, in Petra, in Bozra, das ist auch auf einen anderen Platz geschrieben. Moab, er redet zu Moab. Das ist die südliche Seite von Moab, nördliche Seite von Edom, da, biblische Moab, Edom, da werden wir runterkommen. und sagt wieder, sei ein verborgener Platz für ihnen von der Räuber. Warum sagt der Räuber? Weil wenn wir lesen wieder in Zechariah Kapitel 14, Vers 1 und 2, wenn Antichrist kommt, alle Völker mit ihm, sie erobern Jerusalem, sie werden plündern die Häuser, haben wir gelesen. Sie werden vergewaltigen die Frauen. Haben wir gelesen. Und hier ist es, wiederholt sich das von der Räuber. Lass sie da sein, bis der Räuber ist weg. Bis sie sind weg. Die vertreten, Romes sind sie, die treten das Land. Und dann geht es Vers 5, der Thron von Gnade wird aufgebaut und da wird sitzen und so weiter und so fort. Gerechte Richter und so weiter und so fort. Also das ist ein Bild von die Route von die weglaufen von Jerusalem. Und man kann etwas wegen dem nach dem Krieg steht auf einem anderen Platz geschrieben, auch in Isaiah. Warum er kommt da zum anderen verfleckt mit Blut? Wo war das jetzt? Was? Ja, ich habe eine Schlacht gehabt. Gut, ich will nicht jetzt zu viel nehmen, aber es gibt dieses auch in Isaiah, warum finde ich es jetzt gerade nicht? Er kommt von Edom, er kommt von Osten. Warum kommt er von da? Weil da man schickt diese Menschen rauf, von Edom rauf, und er kommt, er geht ihnen entgegen. Jeshua, nach seinem großen Sieg, er geht ihnen entgegen. Ah, hier ist es in 63. Isaiah 63, Vers 1. Kann man lesen bis Vers 1 bis 6. Lese bitte.
Isaiah 63, Vers 1. Wer ist der von Edom kommt? Von Bosra in grellroten Kleidern, er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz ein Herz sieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot in deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kelterträters? Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen. Nun, und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Da hat mein Arme geholfen und mein Krim. Der hat mich unterstützt. Ich trat die Völker nieder, in meinem Sommer machte sie trunken in meiner Erregung und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen.
Dankeschön. Seht ihr, das ist wieder zusammen, geht zusammen mit Jesus, was kommt runter auf den Ölberg nach Zechariah Kapitel 14, Vers 3 bis 5 und er geht ins Kampf rein. Offenbarung Kapitel 19, die letzte Verse da. Er geht betreten die Völker. Antichrist kommt mit alle seine Völker, mit alle Armeen. Jesus kommt von Himmel mit seiner Armee von Engel und es geht los. Und er zertretet ihnen. Keine steht nicht, nicht ein Amerika und nicht keine andere steht nicht mit uns oder mit ihm. Jetzt ist es sein Tag von Rache. Okay? Und er ist dann so wie damals hat man die Trauben getretet und man wurde gespritzt, so kommt er. Es ist in Offenbarung geschrieben, ein Fluss von Blut, die Tiefe von die Pferdemaul, 294 Kilometer lang oder 96 Kilometer lang, also knapp 300 Kilometer lange Fluss von Blut. Wie viele hunderte Millionen von Menschen Blut muss dazu sein, um so einen Fluss zu bekommen? Habe ich nicht ausgerechnet. Aber das ist, was da geschrieben ist. Und nach dieser Schlacht, er kommt von Edom. Und man fragt, wer kommt von Edom und von Bazra? Petra und Bozra sind zwei Städte, eins neben den anderen. Alte, zur Zeit biblische Zeiten. Heute eher für Touristen so, ja. Bozra war ich nie, weiß ich jetzt nicht, aber Petra war diese Nabatische, da war ich. Okay, aber da wären sie Unterkunft. Und er kommt von dieser Richtung. Warum? Weil da waren seine Schafen. Und jetzt nach dem Krieg, die Moabiter, die Jordanien, werden gesagt, schickt jetzt die Leute, schickt ihnen rauf. Und er kommt ihnen entgegen. Nach der Schlacht. Jetzt können sie kommen. Er hat aufgebrochen das Weg für ihnen. Auf einen anderen Platz steht geschrieben, Allah haporetz, das ist noch Bibelstelle, ich kann jetzt nicht alles wiederholen. Okay? Noch. Das sind Puzzlestücke, was kommen zusammen, ihr Lieben. Und wir brauchten es nicht. Tausende Jahre. Jetzt brauchen wir es. Jetzt sind es Offenbarungen, was das Volk muss anfangen mitzubekommen. Weil wenn die Zeit kommt, sollen sie wissen, was damit zu machen. Die gläubig sind, was machen wir jetzt? Wir werden wahrscheinlich nicht da sein, weil irgendwo ist die Entrückung. Die bereit sind, die fünf junge Frauen, was waren Weisheit da, klug, die waren bereit. Ihr Lieben, was ist der Anfang von Weisheit nach der Bibel? Gottes Furcht. Von wo kommt Gottes Furcht? Was bringt uns Gottes Furcht? Wie kommt es, dass wir haben Gottes Furcht? Schlagt mal auf erstmal in vierte Kapitel von Offenbarung. Offenbarung Kapitel 4. Und lest Vers 5.
Und aus dem Thron gingen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind.
Okay, sieben Geister Gottes. Wer sind die sieben Geister Gottes? In Jesaja Kapitel 11, Vers 2 lesen wir über die sieben Geister Gottes. Vers 1 redet auch von Jeshua. Redet von Jesse, was war der Vorvater von David, und von David kam Jeshua und so weiter, aber dafür will ich jetzt nicht mehr erklären. Aber Vers 2.
Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn.
Schaut auf meine Hände. Und er lest. Und auf ihm, jetzt ja, wieder. Und auf ihm wird ruhen.
Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn.
Geist des Herrn.
Der Geist der Weisheit.
Weisheit.
Und des Verstandes.
Ja.
Der Geist des Rates.
4.
Und der Kraft.
5.
Der Geist der Erkenntnis.
6.
Und
7. Das sind die sieben Geister Gottes. Das sind die sieben Geister Gottes. Der siebte davon ist Geist von Gottes Furcht. Der Anfang von Weisheit ist Gottes Furcht. Die fünf, was waren weiß, hatten Gottes Furcht. Und weil sie hatten Gottes Furcht, haben sie sich vorbereitet. Wer hat Gottes Furcht, liest die Bibel und nimmt es ernst. Wer hat Gottes Furcht, kommt zu Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 und liest Folgendes. Epheserbrief 5, 18.
Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist.
Es wäre voller Geist. Wir werden berufen, voll mit Geist zu sein. Öl symbolisiert das Geist. Was machen wir mit so einem Vers. Er sagt, erfüllt euch mit Geist. Wie machen wir das? Jesus sagt, wenn die Schlechten geben ihre Kinder gute Geschenke, wie viel mehr wird mein Vater geben, der Heilige Geist, zu die, die das bitten. Aber haben wir, bitten wir das? Und das Vers hier ist nicht einmalig, ein Geistertaufe. Das ist immer wieder. Das ist auf der Griechisch ongoing. Weiter, immer wieder. Herr, fühle mich mit deinem Geist. Vor die Versammlung. Herr, fühle, ich kann nichts machen ohne dich. Ich stehe hier nicht zu reden von meinem Wissen. Ja, ich weiß schon, weil er hat mich gelernt. Aber wie kommt es heraus? Wenn es sollte Leben bringen, muss es mit dem Geist rauskommen. Wenn ich hätte hier gestanden und hätte euch einfach Informationen aufgeschüttet, dieselbe Sache kann tot sein. Also, Geist, wir brauchen das Geist. Er bringt Leben. Er trifft die Herzen, sein Wort mit dem Heiligen Geist zusammen. Das ist, was kann wirken in den Herzen von den Menschen. Gott, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Öl. Die fünf Jungfrauen waren klug. Klug kommt von der Heilige Geist. Weisheit, Klugheit und so weiter. Das kommt Verstand, Verständnis. Das kommt von der Heilige Geist. Erfülle mich. Und dann, wenn ein Christ sagt, ich bin voll mit der Heilige Geist und morgen geht er laufen mit seiner Sekretärin, verlässt seine Frau. Kein Gottesfurcht. Ihr wisst, in der Sprüche steht geschrieben, dass Gottes Furcht schützt uns von Fallen von Todes. Fallen von Tod. Als ich war 15 Jahre und vor ich war wieder geboren und 5,5 Monate fing ich an zu rutschen in die Welt herein. Vor dem dachte ich, ich bin ein guter, ich verwende jetzt eure Terminologie, könnt ihr sagen, ich bin ein guter Gläubiger, ich bin ein guter Christ. Weil ich trinke keinen Alkohol, ich habe keine Freundin, ich gehe nicht auf Tanzpartien, ich habe eine kurze Liste von Dingen, was ich mache, nicht was andere machen und so, fühlte ich mich gut. Aber Gott ist nicht gekommen, um die Guten zu retten. Er ist gekommen, um die Sünder. Einmal hatte ich eine Botschaft gehabt und ich habe nur übersetzt, ein anderer Bruder, was hat eine Botschaft gegeben. Und er hat gesagt, das Problem ist nicht, Leute zu Glauben zu bringen. Das Problem ist, ihnen Sünder zu machen. Und ich dachte mir, habe ich richtig verstanden jetzt gerade, was er gesagt hat? Habe ich übersetzt und dann hat er gesagt, das Problem ist, dass Leute, viele denken, ich bin okay. Verstehe nicht, dass ich brauche Gottes Gnade. Und ich dachte, ich bin okay. Und dann fing an, ich wurde eingeladen zu dieser Geburtstagsparty. Immer wieder. Und zum Ende ging ich dahin, mache es kurz. Und das fing an, meine Rutsche in der Welt herein, 5,5 Monate. Und eine von diesen Mädchen wurde meine Freundin. Und als die Zeit ging weiter, habe ich gesehen, was die da machen sind. Und ich wusste, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Und was mich aufgehalten hat, tiefer in die Sünde zu fallen, war Gottes Furcht. Weil ich habe gehört, in meiner kleinen Gemeinde, wo ich bin groß gewachsen, nicht nur Jesus liebt dich, wie du bist. Sondern auch wenn dein rechte Auge dich in Verführung führt, schlag dir aus. Besser mit einem Auge in den Himmel zu kommen, als mit beiden Augen in die ewige Feuer zu fallen. Und das ist, was hat mich geschützt. Da habe ich Stopp gemacht. Ich habe gesagt, nein. Und ich habe Buße gemacht. Ich habe meine ganze Selbstgerechtigkeit verloren. Und da kam Gottes Gnade rein. Und hat mir, das ist, wo Gottes Gnade trifft. Ich bin so dankbar für Gottes Furcht, was hat mich aufgehalten. Ich habe keine andere Frau von einem anderen Mann mit einer anderen Frau Sex gehabt. Und keine hat meine Frau nicht angefasst. Ich habe eine Jungfrau geheiratet. Beide waren jung, jung, Frau und Jungmann. Und das ist ein Segen, ihr Lieben. Wie viele Jugend fallen heute in der Welt rein, weil keiner hat ihnen nicht erzählt von Gottes Furcht. Man hat ihnen nur erzählt, Gott liebt dich. Wie viele Jugend haben verloren? Weil Gottes Wort wurde nicht gelernt. Ihr Lieben, wir sollen, wenn wir brauchen und fühlen, Buße darüber machen. Aber nicht unter Schuld bleiben. Wir müssen jetzt aufstehen und benutzen, was wir noch haben von Zeit, um Gutes und Richtiges zu machen. Nicht nur Schlagsahne und Schokolade anbieten die Leute jeden Sonntag. Ja. Gottes vollkommenes Wort. Ja, Gott ist Liebe, Gott ist gnädig, aber auch es gibt ein Kreuz, was man muss tragen. Es gibt Versuchungen. Wir müssen bereit sein, durch das Feuer zu gehen. Wow, das ist es. Es gibt noch mehr. Und, ja, aber 5 Uhr ist gekommen.
Das hilft nicht, da musst du nochmal wiederkommen.
Ja. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer alle hier ist, aber ich möchte die Gelegenheit geben, wenn jemand hier ist und er hat nie Yeshua öffentlich akzeptiert, Yeshua gibt eine Einladung jetzt. Wer will mich akzeptieren? Wer will mir sein Leben übergeben? Ich möchte euch helfen. Ich möchte euch führen. Ich möchte mit euch beten. Wenn es gibt dir jemand, was hat es nie vorher gemacht? Der Herr ruft dich. Yeshua hat sich geopfert, um das möglich zu machen, dass wir können unser Leben ihm geben. Und es gibt riesengroße Freude im Himmel. Jeder eine, was kommt zurück, was wird gerettet. Ihr Lieben, wenn jemand möchte heute den Herrn geben, sein Leben geben und bekannt machen vor Gott, in den dritten Himmel, vor dem Teufel in der zweiten Himmel, vor Menschen. Ich habe mich entschieden für Christus. Ich habe mich entschieden für den Herrn. Werde ich bald bestellen, aufzustehen. Das ist wichtig. Denk nicht, aber ich weiß nicht, ob ich kann es schaffen. Ich bin schwach. Du kannst es nicht schaffen alleine. Aber Gott hilft dir. Da muss dein Ja dazu sein. Einfach sag ja. Herr, hier bin ich. Mit 15 Jahren war ich weit weg von wo ich bin heute. Wenn ich hätte nur gewartet, dass ich bin würdig. Nein. Der Heilige Geist kommt in die Leben von unwürdigen Leuten. Und er fängt an, das Arbeit an. Also denk nicht, was, ich habe so viel Schlimmes gemacht. Ich bin so gefallen. Denk nicht, schaut nicht zurück, schaut jetzt auf Yeshua. Er will euch einen neuen Start geben. Innen drinnen wird der Teufel jetzt alles machen, um euch zurückzuhalten. Er wird alles machen. Er will nicht, er hat Angst von diesem Moment, wenn jemand steht auf und sagt, ich gebe meine lebenden Herrn. Er hat Angst davon. Er wird sagen, nein, Menschen schauen auf dir. Und was wird sein? Und was werden die Kollegen in Arbeit sagen? Oder in die Schule? Und was wirst du alles verlieren? Und ich höre nicht auf diese Lüge. Er hat nichts anzubieten. Alles, was er anbietet, ist Mist. Nur Gott kann Frieden und Freude und Liebe geben in unser Herzen. Gibt dir jemand, was will jetzt sein Leben den Herrn geben? Steh auf, ich will für dich beten. Steh auf, auch wenn du alt bist. Einmal habe ich gehört von so einem Pastor, er kam zu einem christlichen Altersheim, da waren Pastoren, Frauen und so weiter, und er sprach. Und Gott hat ihm gesagt, gib eine Einladung. Er hat gesagt, aber Gott, das sind doch Christen, alle lebenslang sind das Christen. Gib eine Einladung. Und er gab eine Einladung. Und eine ältere Dame stand auf, ist aufgestanden. Sie hat gesagt, ich habe nie mein Leben den Herrn übergeben. In Offenbarung, Kapitel 3, der siebte Gemeinde, sagt Jesus, ich kloppe an die Türe. Wer öffnet, da werde ich reinkommen. Wir brauchen öffnen die Türe. Nur wir können ihn einladen. Okay, gibt es jemand hier? Manchmal braucht man nur das Erste, was aufsteht. Und dann stehen noch sieben danach auf. Hatten wir gern vor zwei Abenden dasselbe. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind die alle schon da. Und ist okay. Und doch habe ich es auf meinem Herzen. Ich denke, der Herr redet zu euch. Ihr Lieben. Okay. Vater, in Jeshuas Namen, wir danken dir für diese Tage, für diesen Tag, für diese Stunden, wo wir konnten zusammen hier sein. Und ich bitte für alle, die Leute, die hier sind, Herr, dass du weiter wirkst und arbeitest in die Herzen. Der Same von deinem Wort soll bringen Frucht, gute Frucht. Wir bitten, Herr, auch, erfülle uns mit deinem Öl, mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir können nichts machen ohne dir. Yeshua, wir können nichts machen. Vater, wir können nichts machen ohne dir. Wir brauchen dich. Wir bitten, erfülle uns. Und gib uns Ohren, deine Stimme zu hören. Und gib uns ein vollkommenes Herzen, was liebt dich, Herr. Oh, Herr. Ich segne diese Geschwister hier, Herr, in Deutschland, Norddeutschland hier. Bete, dass dein Licht, dein Gegenwart soll weiter hier funktionieren, Herr. Und dass Leute sollen zu Glauben kommen und errettet werden. In Jeshuas Namen. Amen. Amen.
Was können wir sagen nach diesem Tag? Danke. Herzlichen Dank. Ich bin im 49. Jahr unterwegs mit Jesus und ich habe heute viel Neues gehört. Und was bedeutet das? Ich muss Gottes Wort weiter studieren. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben gehört, euer Raum ist zu klein. Ihr braucht einen größeren Raum. Und wenn ihr einen größeren Raum findet, dann braucht ihr mehr Stühle. Wir wollen euch helfen. Und wir möchten gerne ein Opfer aufnehmen, wer mag. Es kommen gleich zwei Geschwister rum. Und alles, was reinkommt, geht ungekürzt natürlich nach Tiberias für euch. Wir singen inzwischen ein Lied und wir singen so lange, bis die Mädels rum waren.
Wir möchten die Gaben segnen.
Und wir möchten sie, ja, wir möchten sie dir geben. Und unseren Brüdern, die sie geleitet durch deinen Heiligen Geist für dich verwalten. So segne jeden Einzelnen, der sich an dieser Gabe beteiligt hat. Segne aber auch alle anderen, die heute hier sind. Wir freuen uns für jeden Einzelnen, der gekommen ist. Und gleich in wenigen Augenblicken treffen wir uns nochmal nebenan zu Kaffee und Kuchen. Amen. Amen.